Katrin Moser ist Expertin fürs Bewerben, für Karriere im Allgemeinen. Sie kommt aus der HR-Welt und hat auch in der Schweiz in einem Unispital gearbeitet. Ich war wieder mal bei ihrem Podcast Karrierewerk zu Gast und wir haben viel darüber gesprochen, wie funktioniert der Schweizer Arbeitsmarkt, was ist anders, was kennt man nicht, wie wichtig sind die eigenen Bewerbungsunterlagen und wie geht man das ganze Projekt Auswandern an. Hör gerne rein, du bist hier bei Docs Go Swiss, deinem Auswander-Podcast für dich als Arzt oder Ärztin auf dem Weg in die Schweiz. Die Fragen stellt in diesem Fall Katrin Moser und ich wünsche dir viel, viel Freude mit dieser Folge, wo ich Gast bei ihr gewesen bin.
Ja, die erste Frage vielleicht mal, lieber Martin, du hast mit so vielen Menschen zu tun. Gibt es denn so klassische Fehler, also wo du sagst, oh, das hätte man gut vermeiden können, so eine Falle, in die man reintappt?
Also es gibt einen klassischen Fehler, der unabhängig vom Beruf und der Ausbildung ist. Also das gilt für jeden, der sich in der Schweiz bewirbt. Die Schweiz wird unterschätzt. Also jeder hat irgendwie ein Bild von der Schweiz. Schokolade, Berge, Gold, also was auch immer.
Ja.
Und gerade als Deutschsprachiger oder Muttersprachler Deutsch hat man halt so Gefühl, ja, dass die sprechen Deutsch, das ist alles wie bei uns. Und da beginnt, das ist der große fundamentale Fehler. Wenn ich mich im Ausland bewerbe in der Schweiz, muss ich verstehen, wie die Kultur in der Schweiz funktioniert. Ich muss verstehen, wie der Arbeitsmarkt funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert. Und wenn mir mein Kopf suggeriert, die Schweiz ist gleich wie Deutschland, übertrage ich automatisch meine Bewerbungsvorstellungen, meine Abläufe, meine Gehaltsverhandlungen aus dem deutschen Kontext in die Schweiz. Und damit bin ich nicht mehr kompatibel mit den Anforderungen des Schweizer Arbeitsmarktes beziehungsweise den Erwartungen eines Vorgesetzten, der meine Bewerbung liest und dem ich gegenüber sitze. Das ist der fundamentale Fehler, wo weit vor dem Beginn, bevor ich meine Bewerbung irgendwo abschicke, der Kopf muss den Switch vollziehen. Ich komme in ein neues System. Bitte lass mir sagen, wie das neue System funktioniert. Wenn ich das nicht selber kann, hole ich mir einen Experten dazu. Sonst laufen diese ganzen Bemühungen vielleicht komplett ins Leere, weil man sich falsch adressiert, sich falsch verkauft.
Man hat ja immer als Deutscher, wird einem ja nachgesagt, die sind zu forsch und das kommt manchmal nicht so ganz gut an, die direkte Art. Ja, das haben wir ja auch schon erläutert in unseren vorigen Podcast-Folgen. Ärzte sind ja sowieso oft sehr selbstbewusst. Also kriegst du das dann auch mit, dass das zum Nachteil wird, wenn die in die Schweiz kommen und es einfach nicht wissen?
Ja, auch da, das ist wirklich auch unabhängig vom Beruf. Das gilt überall. Es gibt diesen schönen Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Der gilt in der Schweiz ganz besonders. Die Schweizer haben eine klare Intention, wenn sie mit dir als Bewerber oder Bewerberin sprechen. Sie können die Stelle in der Schweiz nicht besetzen. Das heißt, in Anführungszeichen, importieren sie ein ausländisches Gut mit dem wirtschaftlichen Gedanken, dass du in der Firma eine Funktion übernimmst, die zum Geldverdienen da ist. Und der Schweizer Arbeitsmarkt ist ein anderer wie in Deutschland. Das heißt, man kann sich in der Schweiz erlauben, auszuwählen, wer fachlich und menschlich ins Team passt. Auch die Frage einfach, wie ist das Umfeld, wie ist die Kommunikation mit den Schweizer Kollegen und Kolleginnen? Und da macht der Ton die Musik. Und wenn ich schon in den Bewerbungen zu fordern bin, im Anschreiben, im ersten Vorstellungsgespräch, beim ersten Schnuppern und dort mit meiner direkten deutschen Art reinkommen, ich sage jetzt mal, ich kriege den Job sowieso und dann, wenn ich komme, läuft das so, wie ich das sage, ist das Gespräch da beendet. Ich hatte eine Begleitung für eine Besetzung einer Co-Chefarztstelle und da ist der Bewerber im ersten Kennenlernen, der kannte die andere Co-Chefin noch nicht und seine erste Forderung war, wenn ich die Stelle bekomme, dann schaffen wir das Amt des Co-Chefarztes und der Co-Chefärztin ab. Ich dulde niemanden neben mir. Und damit war klar, der Rest ist Plauderei und Nettigkeit der Schweizer Kollegin, aber sie wird ihn nie einstellen. Das ist ein absolutes No-Go. Und das ist wichtig, das drückt sich in der Art, wie ich die Bewerbung schreibe, aus, das drückt sich im ersten Anruf aus. Bin ich fordernd? Bin ich offen? Höre ich zu? Zeige ich Verständnis für die Schweiz und die Bedürfnisse des Arbeitgebers, der mich einstellt?
Ja, also gerade ich war ja auch mal im Unispital in der Personalabteilung. Da war ja auch immer das patientenzentrierte Management, war ja ein ganz großes, sag ich mal, ja nicht Werbeaufhänger. Also es war wirklich so, die Spitäler versuchen ja patientenzentriert zu sein oder zu werden. Also der Patient wird da wirklich ernst genommen, auch als Kunde. Und also merkst du da auch Unterschiede?
Ja, da ist es aber weniger die direkte Art. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ja, dass natürlich der Patient, der Kunde, wie auch immer, eine gewisse Direktheit auch nicht wünscht, sondern auch die Schweizer diplomatische Formulierung gerade bei schwierigen Dingen. Der große Unterschied im Gesundheitswesen ist da der Faktor Zeit. Ein deutscher Arzt kommt aus der Praxis vielleicht mit einer Taktung von 50 bis 100 Patienten am Tag, kommt also aus dem deutschen Gesundheitswesen und was macht er am ersten Tag in der Schweiz? Er taktet 50 bis 100 Patienten. Und das geht eine gewisse Zeit lang gut. Dann gibt es die ersten Beschwerden von den Patienten, weil der Arzt sich nicht genug Zeit nimmt. Es gibt die ersten Beschwerden von den Kolleginnen, weil der nimmt den ganzen Patientenstamm weg und er bringt Unordnung rein. Und ein HR-Mitarbeiter hat mir mal gesagt, ja, gerade bei deutschen Ärzten in der Allgemeinmedizin gibt es so nach 3 bis 6 Monaten eine kritische Phase, wo sich die Beschwerden häufen, was oft darauf zurückzuführen ist, dass der Arbeitstaktus noch nicht angepasst wurde. Das heißt, es wird nicht von dir erwartet, dass du in der Schweiz 50 bis 100 Patienten irgendwie durchschleust, sondern du hast 20, 25, vielleicht mal in Spitzenzeiten 30 Patienten pro Tag. Und die erwarten, dass du eben die 20, 30 Minuten auch in sie investierst und nicht mal schnell, schnell irgendein Rezept ausstellst und sie wieder nach Hause schickst. Und das gehört auch zur Kommunikation dazu, Kommunikation von Erwartungshaltungen.
Ja, da geht es ja auch darum, sich gut abzustimmen. Also ich finde, es ist ja auch in der Verantwortung von HR und von den Vorgesetzten, jemanden da gut zu briefen. Du guck mal, so ist es bei uns. Aber die ja dann vielleicht gar nicht im Blick haben, dass es woanders ganz anders ist. Für sie ist es ja selbstverständlich. Da können natürlich Missverständnisse entstehen, ne?
Genau, also ich sage auch immer, die kritischste Phase beim Auswandern beginnt an dem Tag, wo ich auswandere. Denn dann wechsle ich das System und das ist für beide Seiten, wenn man jetzt nur vom Arbeitsmarkt spricht, eine kritische Phase. Es ist von dem, der als Arzt neu angestellt wird, eine kritische Phase. Wir haben eine Probezeit. Es ist vom Arbeitgeber eine kritische Phase, weil jetzt sich entscheidet, wie bringe ich das Potenzial auf die Straße? Ja. Es ist ein neues System, andere Sprache, andere IT, andere Medikamente, andere Patientenanforderungen. Und da sitzt du da und du weißt, das ist ein super Arzt, das ist eine super Ärztin. Aber wie kriege ich den jetzt, ich nenne das das kulturelle Onboarding, wie kriege ich den abgeholt hier in der Firma? Das ist die eine Baustelle. Aber was ich nicht vergessen darf, ist, dass die Person ja nicht nur hier in der Firma ist, 24 Stunden, sondern dass die Person ein Privatleben hat. Und wenn das Privatleben nicht funktioniert, spiegelt das auf dem Arbeitsplatz wider. Konkretes Beispiel, der Arzt ist total happy, aber zu Hause gibt es Probleme, weil die Familie keinen Kindergarten findet oder in der Schule das Kind mehr Zeit für die Eingewöhnung braucht oder im Kindergarten oder. Und wenn der Arbeitgeber das komplett außen vor lässt, dann denkt der, die Person, die jetzt im Ausland vielleicht ganz alleine ist, weil das soziale Umfeld noch nicht da ist, was stabilisieren kann, sind vielleicht nicht die Großeltern da, die sonst auf die Kinder aufgepasst haben, dann kann es dazu führen, dass der Arbeitgeber irgendwann vor die Wahl gestellt wird und sagt, hier läuft's nicht. Das ist privat. Da hätten Sie sich auch drum kümmern müssen. Und ich kenne das Beispiel aus einer HR-Abteilung. Da haben wir einen Arzt, dort eine Stelle gefunden. Und irgendwann sagt die, Herr Werner, stoppen Sie das. Da sage ich, von was reden Sie? Ja, der Arzt hat jetzt schon 5-mal angerufen wegen der Punkt, Punkt, Punkt Krankenversicherung. Da sage ich, jetzt halt, langsam. Für Sie als Schweizerin ist die Krankenversicherung total klar. Das ist Ihr System. Sie wissen, das und das müssen Sie machen, damit Sie im Krankheitsfall gut abgesichert sind. Für den Arzt ist es nicht klar, der kennt das nicht. Der hat einfach Sorge, er schließt die falsche Krankenversicherung ab und deswegen hat er sie jetzt fünfmal angerufen. Und es ist nicht, sie arbeiten gegeneinander, sondern sie müssen ihn abholen und erklären und verstehen, dass er es nicht kennt. Und ihr Vorgesetzter sagte dann, ja, Herr Werner, das ist nicht, was wollen Sie denn erwarten? Uns geht es in der Schweiz so gut, ganz wenige von uns haben mal im Ausland gearbeitet. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, auszuwandern.
Ja,
Da
stimmt.
braucht es viel Verständnis.
Ja, und dann ist es auch dein Part, eben auch da zu unterstützen oder die eben an andere Partner dann weiterzuleiten, zu sagen, guck mal, hier hast du jemanden für das Thema, hier jemand für Versicherungen. Also machst du das auch oder wie muss man sich deine Beratung vorstellen?
Also du musst dir das eigentlich so vorstellen, das ist wie so die Wellness-Oase. Ich kann nicht alles abfedern und es gibt Bürokratie und es gibt immer neue Steine. Das ist ganz klar. Aber ich versuche eben das zu machen. Wir machen Dinge, die zu dem Zeitpunkt X relevant sind. Und wenn Dinge aufkommen, weil der Arzt denkt, das ist wichtig, dann sortieren wir die ein. Wann werden die gemacht? Also wir gehen die Dinge dann an, wenn sie notwendig sind. Wir finden die Lösung. Sei es die richtige Krankenversicherung, sei es die richtige Wohnung, sei es die richtige Verhandlung oder sei es die Frage, Herr Werner, jetzt bin ich in der Schweiz, ich komme nicht klar, was mache ich jetzt? Ich verstehe mich als der Ansprechpartner in diesem Prozess. Also ich arbeite dann über, ja, 6, 12, 24 Monate mit den Ärzten und der Familie zusammen und verstehe mich als Vermittler mit dem Arzt und der Familie, mit dem Arbeitgeber, mit dem Vermieter, weil ich denke, es braucht so einen Blick von oben. Wo brennt es jetzt wirklich? Wo fühle ich mich vielleicht gerade nur unwohl, aber es ist total normal? Wo finden wir Lösungen, eine gute Versicherung etc.?
Ja, das ist schon gut, wenn man jemanden an der Seite hat. Und du hast ja den Schritt selber auch mal gemacht. Also du weißt ja auch, wie sich's anfühlt. Nicht nur technisch, sondern auch gefühlsmäßig. Und hast mir ja auch in der früheren Folge mal erzählt, dass du auch in Fettnäpfchen getreten bist. Und so kam ja, glaube ich, auch die Idee zustande, diese Beratung anzubieten.
Genau, ich bin auch schon in der Schweiz gekündigt worden. Also ich bin nicht immer selbstständig gewesen, sondern ich war im Angestelltenverhältnis. Und mit etwas Abstand kann ich sagen, mit Sicherheit ist die Situation eskaliert, weil wir uns kulturell verloren haben. Also mein Schweizer Vorgesetzter und ich, irgendwo, ohne jetzt zu sagen der oder der, sondern wir haben uns irgendwo in dieser Missverständnissituation immer tiefer reingearbeitet. Und dadurch entfremdet. Ich habe mit Sicherheit Signale nicht verstanden, wo er vielleicht Gesprächsbedarf ausgedrückt hat. Und mit Sicherheit hat er auch nicht verstanden, dass ich es nicht verstanden habe. Und so sind wir halt dann immer tiefer reingekommen. Und in der Medizin ist es halt dann einfach auch so, dass man sehr ungern gleich mit Vorgesetzten über diese Themen spricht. Vielleicht auch noch private Themen und sich dann so versucht, irgendwie selbst eine Lösung zu finden. Und das kann man machen, aber man kann auch einfach sagen, die schnellere Lösung, die vielleicht im Endeffekt auch dann weniger Geld kostet, ist jemanden sich dazu zu holen. Und natürlich können auch die Arbeitgeber sagen, wir wollen das für unseren Arzt oder für unsere Ärztin. Also das muss der Arzt oder die Ärztin nicht bezahlen, sondern sobald die eingestellt wird, buchen wir diese Dienstleistung dazu, weil uns das einfach wichtig ist,
Ja.
dass die Person auch angenommen wird. Das muss ja nicht per se der Arzt
Und
bezahlen. Ja.
wie ist es denn der Unterschied vom Prozess? Also, wie läuft es in der Schweiz? Wie läuft es in Deutschland? Weil ich weiß, zum Beispiel, ich habe schon oft gehört, in Deutschland bekommt man manchmal dann so ein Empfehlungsschreiben vom Chefarzt oder der ruft sogar den anderen Chefarzt in der anderen Klinik an. Und in der Schweiz gibt es aber auch klassische Inserate, wo Stellen wirklich ausgeschrieben sind. Also wie ist es da in diesem, sag ich mal, Bewerbungsdschungel? Wie läuft der Prozess und wo siehst du da Unterschiede?
Also der erste Unterschied ist sicherlich der Arbeitsmarkt per se. Also werden in Deutschland schon ab Niveau Assistenzarzt, Assistenzärztin händeringend Ärzte gesucht, muss man sagen, das ist in der Schweiz nicht so. Da ist es eher so, dass es schwierig ist, als Assistenzarzt oder Assistenzärztin kurzfristig eine Stelle zu finden. Also wir reden von unterschiedlichen Arbeitsmärkten. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, bin ich meiner Stufe der Karriere, in meiner Ausbildung, in meiner Fachrichtung begehrt oder nicht begehrt? Muss ich räumlich flexibel sein, um eine Stelle zu bekommen? Oder kann ich easy peasy auch in Zürich eine Stelle bekommen, wenn ich das möchte? Wo sich viele bewerben, wo viele hinwollen? Das ist der erste Unterschied. Der zweite, wenn ich mich im Ausland bewerbe, habe ich natürlich eines nicht, in der Regel das Netzwerk. Ja, hochdotierte Kaderfunktionen haben dann auch, ja, so ein vermeintliches Netzwerk. Man kennt sich vom Kongress und ja, man ist nicht unbekannt. Nichtsdestotrotz ist man halt ein Ausländer und gehört nicht zu dem inneren Kreis des Schweizer Netzwerkes dazu. Ja, das sind Netzwerke, aber das sind meist ja periphere Netzwerke und nicht im Zentrum drin, wo man sich regelmäßig sieht und vertraut. Also diese Schiene, ich kenne da jemanden und der kann ein gutes Wort für mich einlegen, die fällt halt oft weg, wenn ich aus dem Ausland komme, sondern ich muss mehr oder minder den Weg gehen, mich formal zu bewerben. Das kann man über die HR machen, über die formalen Portale, ergänzend dazu auch vielleicht den Kontakt mit den jeweiligen Entscheider medizinisch aufnehmen, sich informieren, dass man das so ein bisschen parallel macht. Aber formal ist man ein Ausländer und geht den normalen Bewerbungsprozess, weil mit dem Vitamin B, das kann funktionieren. Man muss sich einfach überlegen, wie das wirkt. Ich bin jetzt Chefärztin. Mir schreibt da jemand auf LinkedIn an, den ich nicht kenne, der sich gerade mit mir vernetzt hat und sagt, hey, hören Sie zu, ich will bei Ihnen arbeiten. Ich schicke Ihnen mal hier meine Bewerbung. Also, wo ist der Mehrwert für mich als Chefärztin in dem Moment zu sagen, die gucke ich mir jetzt bevorzugt an? Sondern ich kriege die aufbereitet von der HR, vorselektiert mit mehreren Stapeln und Optionen. Funktioniert vielleicht bei Kaderstellen, Chefarztstellen, leitenden Stellen, aber für den anderen Arbeitsmarkt gibt es den Weg, der vorgegeben wird und den dann halt optimal vorbereiten, also
Sehr
dem
spannend,
dann
dass
auch
du das
folgen.
so sagst, weil bei vielen Branchen und Stellen funktioniert es ja genau so. Also ich arbeite ja auch mit meinen Kunden mit einer LinkedIn-Strategie und wir klopfen dann mal so durch die Hintertür an, sag ich mal. Gerade was du jetzt beschrieben hast, funktioniert bei tatsächlich vielen Profilen ausgezeichnet, weil dann eben, es gibt ja auch Stellen, wo wirklich Fachkräftemangel ist oder wo es einfach nicht viele gute Bewerber hat. Und wenn dann einem Chef jemand an die Tür klopft und sagt, hey, ihr seid auf meiner absoluten Wunschliste als Arbeitgeber. Jetzt dachte ich bin mal so frech und spreche sie einfach hier an. Und der weiß jetzt, da kündigt bald jemand. Gibt es da sehr oft wirklich gute Kontakte oder dass der mal sagt, ja, lass mal einen Zoom-Call machen, virtuellen Kaffee trinken, wie auch immer. Also spannend, dass
Ja.
du jetzt sagst, ich kenne das nämlich auch so von den Ärzten, als ich im Unispital war. Die haben ja allgemein, wollen die nicht so viel mit Bürokratie und Mails beantworten und Checklisten ausfüllen zu tun haben, ne? Also da war es schon immer
Ja.
schwierig, wenn man sagte, du musst jetzt für die Krankenschwester, die geht, musst du einen Zeugnisbogen ausfüllen, dass wir deren Abschlusszeugnis machen können, waren die schon leicht genervt. Und weil die halt auch lieber operieren wollten und ich sag mal ihre Ruhe wollten. Und dann hat man ja auch angefangen, das anders zu organisieren. Hat man ja auch angefangen, das anders zu organisieren, dass zum Beispiel eine Chefkrankenschwester das macht für die anderen Krankenschwestern, einfach um denen auch ein bisschen so die Bürokratie vom Hals zu halten. Da verstehe ich natürlich, dass die vielleicht auch gar nicht so bei LinkedIn sind oder schon gar nicht Lust haben, da was zu beantworten. Und so sage ich ja auch immer, jede Branche, jede Funktion hat eigentlich ihren Weg und der eine Weg, der da funktioniert, funktioniert dort jetzt halt nicht, ne?
Ja, ich würde es also kategorisch nicht ausschließen. Für mich ist einfach wichtig, hat der Arzt oder Ärztin die Zeit, sich auf LinkedIn da zu tummeln? Also,
Genau.
wenn ich da schon bin, ist es okay. Wenn ich dort erst wieder ein Profil anlegen muss und verstehen muss, wie LinkedIn funktioniert, dann ist es halt nicht mal eben schnell gemacht. Die nächste Frage, sind alle Entscheidungsträger auch auf LinkedIn? Ja, ich glaube, die Medizin hat da noch Luft nach oben, LinkedIn als Plattform fürs Recruiting auch zu verstehen. Auch die medizinischen Entscheider zu verstehen, dass ich dort gute Kontakte machen kann. Man kann das schon probieren. Wichtig ist aber auch da, dass ich muss überzeugen. Also nur mal jemanden ansprechen und hoffen, dass ich sofort einen Zoom-Call kriege. Auch da sagt der andere, ja, du bist nicht der Erste, der hier gerade nachgefragt hat. Wir haben in der Regel auf fast alle Stellen mehrere Bewerbungen und Bewerbungen, Bewerberinnen. Also das ist nicht so wie in Deutschland, wo das locker funktioniert, dass ich teilweise nicht mal einen Lebenslauf schicken muss, um zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, weil der Mangel so groß ist.
Du hast mir mal in der letzten Folge erzählt, es gibt ja also dann Bereiche, Gebiete, ich glaube, du sagtest, Herzchirurg ist jetzt nicht so gesucht und hast mir da so ein bisschen einen Ausblick gegeben. Also was ist denn, ich weiß, zum Beispiel Frauenärzte oder für Geburtshilfe ist sehr gesucht, ne? Ist das immer so ähnlich oder ändert sich das auch?
Na, wir haben, also es gibt so ein quasi Damoklesschwert, was momentan über der Schweiz hängt. Das ist die Frage, in welchen Berufen darf ich denn direkt ambulant arbeiten? Denn in der Regel wollen viele Ärzte nicht vom deutschen Spital ins Schweizer Spital, sondern sie sagen dann, okay, jetzt gehe ich in den niedergelassenen, den ambulanten Bereich. Und da ist es eben so, dass ein Bedarf da ist und der auch immer größer wird, zum Beispiel in der Gynäkologie. Aber ohne eine Berufserfahrung in der Schweiz kriegst du keine Genehmigung. Das heißt, in der Schweiz sieht man da auch erste Entwicklungen, die man in Deutschland schon 10, 15 Jahre kennt, dass Praxen keine Nachfolger oder keine Nachfolgerin finden. Das heißt, ich muss mir einfach da überlegen, gehe ich nochmal 3 Jahre ins Spital, damit ich dann berechtigt bin, ambulant zu arbeiten. Also im ambulanten Bereich, momentan macht jeder Kanton die eigene Ausnahmeregelung, 26 Kantone, 26 Regeln, so dass selbst die Fachanwälte und Arbeitgeber nicht wissen, wie jeder einzelne Fall behandelt wird. Ausgenommen ist die Allgemeinmedizin, also die Hausarztmedizin, die Psychiatrie, Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie und die Kinderheilkunde. Da hat man realistische Chance, ambulant zu arbeiten. Und in anderen Bereichen, ja, ist es einfach so, aufgrund anderer Behandlungsanreize gibt es Bereiche, die kleiner sind als in Deutschland. Es wird weniger am Herz gemacht als in Deutschland. Dementsprechend haben wir pro 1000 Einwohner weniger Eingriffe, sprich wir brauchen weniger Fachärzte. Und da muss man wirklich dann einfach schauen, was ist in der Bewerbung für mich die richtige Strategie. Bin ich bereit, außerhalb von Basel, Bern und Zürich zu arbeiten, da wo alle hinwollen? Also bin ich bereit, in ein kleineres Spital zu gehen? Sehe ich vielleicht den Vorteil in einer Region, wo die Schweizer nicht arbeiten wollen, weil es einfach eine mega schöne Feriendestination ist? Bin ich bereit, mich zu bewerben? Kann ich es mit einem Vermittler machen? Und natürlich, wie kann ich mich verkaufen? Es gibt überall Stellen, aber wenn ich daherkomme und sage, ich bin der Experte für die linke obere Schulter, und ich arbeite nur in Zürich und nur in der Privatklinik. Wir kommen in der Schweiz, dann bleiben zwei, drei Organisationen übrig, die in diesem Radius als Privatklinik überhaupt die linke Schulter operieren. Und die sagen dann auch noch, na, wissen Sie was, wenn Sie nur die linke Schulter operieren, dann sind Sie Dienstag fertig. Was machen wir Mittwoch und Donnerstag und Freitag mit Ihnen? Wir haben nicht das Patientenaufkommen. Und dann vielleicht noch sagen, na hier, ich habe nur eine Bewerbung, die behördliche Zulassungsgenehmigung habe ich auch noch nicht beantragt. Da sagt der Schweizer Arbeitgeber, na, aber wie, wollen Sie jetzt kommen oder wollen Sie nicht kommen? Und da ist der Vorbehalt da, aus Erfahrung, aus schlechten Erfahrungen, dass man sagt, okay, wir haben so viele Ärzte und Ärztinnen, die mal mit mir einen Kaffee trinken wollen, online, die sich nie wieder gemeldet haben, die nicht die behördliche Zulassung beantragt haben, sondern die unser Angebot genommen haben, nach Deutschland gegangen sind und gesagt haben, hier, lieber Chef, ich kriege in der Schweiz so und so viel. Entweder ich kriege jetzt eine Gehaltserhöhung oder ich kündige. Und da muss man sich einfach den Gegenüber vorstellen. Da sitzt eine medizinische Fachkraft, die investiert eine halbe Stunde online, die investiert vielleicht einen halben Tag in die Hospitation vor Ort. Da gibt es noch eine administrative Fachkraft, eine HR, einen Prüfungsprozess etc. Da kommt schnell mal ein Tag zusammen, den der Arbeitgeber für dich investiert. Und den investiert er natürlich, weil er dich haben möchte. Und wenn du das nicht verkaufen kannst, dass du wirklich das möchtest, dann hast du halt einfach schwierige Karten. Und deswegen sagen einige Arbeitgeber beispielsweise, die Anerkennung der Zeugnisse, die sogenannte Mebiko, muss vorliegen, sonst gehen wir nicht mal online einen Kaffee plaudern. Das muss da sein. Aus diesen schlechten Erfahrungen. Und das ist so ein Punkt, wo dann manche Ärzte und Ärztinnen aus Deutschland etwas ganz falsch verstehen. Sie nehmen diese Absage sehr persönlich. Sie sind gekränkt in ihrem Ego, weil in Deutschland ja überall sofort die Einladung kommt, alles versprochen wird. Und in der Schweiz, wo ich als gestandene Fachkraft auf einmal komme und dann kriege ich eine Absage. Und dann sagen die, ah, na, dann will ich gar nicht. Da muss man unterscheiden. Das hat nichts mit einem persönlich zu tun, sondern das sind Erfahrungen, die die Arbeitgeber mit anderen gemacht haben, die sie jetzt auf dich projizieren. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie verkaufe ich mich? Das geht da los, im Bewerbungsdossier.
Ja.
Kann ich unterscheiden, dass ich einer der Kandidaten bin, die es wirklich ernst meinen? Dann bin ich auf Stapel A. Kann ich das nicht, bin ich einer von vielen. Und da muss man, das muss man, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist das kulturelle Verständnis.
Ja, und da wollte ich ja auch noch einhaken, weil ich ja ganz viel Bewerbungen erschaffe mit meinen Kunden. Also wir gehen da ja ganz tief rein. Wir schreiben nicht nur das und das und das habe ich vorher gemacht und bewerbe mich jetzt, sondern wir gehen da ja wirklich in die Analyse. Wir schauen, was ist der Purpose, was ist der USP von jemandem. Das kann man ja natürlich egal mit wem machen. Also auch sehr gut geeignet, das mit einem Arzt zu machen, weil du möchtest ja auch jemanden, gerade wenn dieses Patientenzentrierte und Customer Experience so wichtig ist, möchtest du ja auch Leute, die es menschlich drauf haben und nicht nur, ich habe halt, weiß nicht, 57 Operationen gemacht, sondern du möchtest auch empathische Mitarbeiter. Und das kann man natürlich sehr, sehr gut, wenn man einen Lebenslauf, der nicht 0815 ist, der nicht so ein schwarz-weißes Word, wo ich immer sage, da gewinnst halt heute keinen Blumentopf mehr damit, mit so einer ja altbackenen Version von Word, was dir mal irgendwann dein Cousin vor 10 Jahren gegeben hat. Weil es ist immer lustig beim Bewerben, sagt ja immer jeder, das habe ich mal von meinem Nachbar, von meinem Cousin, von meinem Bruder bekommen. Denkst du, das ist ja interessant, ist der denn Recruiter? Nee. Also da denkt halt jeder, er kann was dazu sagen. Und ja, da denke ich, bin schon ich mit meinem Team, sind wir die Experten, eben zu sagen, was ist denn wichtig, was müssen wir scheinen lassen, also was soll man sehen von jemandem? Das nennt man ja das Self-Branding. Also wir branden wirklich die Person, dass man sagt, ich sehe jetzt deinen USP, ich sehe den roten Faden in deinem Lebenslauf, du erzählst eine Geschichte, das macht jetzt total Sinn, dieser nächste Schritt, das genau so zu tun. Und das kann man natürlich, wenn man ein bisschen Zeit da rein investiert in so einen Lebenslauf. Es klingt ja banal, weil es sind schlussendlich nur zwei Seiten, zwei Zettel. Aber das macht einen riesen Unterschied, merke ich immer, wenn jemand zu mir kommt und hat halt noch dieses alte Word-Ding, was oft noch auf 5 Seiten ist. Und wir branden das dann und am Schluss sagen wir, schau mal, wenn du das jetzt anschaust, und da hat mir auch gerade jemand gesagt, du, das sind Welten. Meine Kundin meinte, ich habe das meinem Mann gezeigt und der sagte, das sind ja Welten dazwischen, ne? Und ich glaube, das ist auch was, was in der Schweiz eben schon auch gut ankommt, wenn man auch da sieht, da hat sich jemand Mühe gemacht. Also der hat sich auch Mühe gemacht, dass das gut präsentiert ist, gut aussieht, ja.
Ja, ich hatte jetzt gerade einen Fall, es gab eine Stellenausschreibung und in der Stellenausschreibung steht drinnen, wir sind ein innovatives Spital. Wir haben einen Neubau. Wir wollen in die und die Zertifizierung. Wir wollen die und die Sachen haben. Wir wollen mit dem Team wachsen. Also wir wollen neue Wege gehen. Und dann muss ich sagen, okay, wenn die das wollen und die besetzen dort eine Kaderfunktion für diesen neuen Weg, dann muss ich als Kandidat A mir die Frage stellen, will ich diese Innovation? Weil wenn ich sie nicht in mir spüre, dann ist das die falsche Stelle. Und wenn ich sie in mir spüre, dann kann ich nicht einen fünfseitigen Lebenslauf, in dem Fall war der Lebenslauf nicht nur 5 Seiten, der war fast 10 Seiten, hinschicken. Das ist die Diskrepanz. Der Arbeitgeber sagt in der Stellenausschreibung, ich will Innovation und sieht in der Bewerbung, oh, das ist keine Innovation, das ist nicht zeitgemäß. Und fragt sich, möchte ich dieser Kaderposition diesen Menschen den innovativen Weg anvertrauen? Oder habe ich hier noch 2, 3, 4 Bewerbungen liegen, die mir sofort innovativ passend erscheinen? Und das macht, wie gesagt, du sagst das ja selbst auch auf die Branche bezogen, riesige Unterschiede. In der Medizin kann ich damit prahlen, dass ich in Deutschland vielleicht in einem Jahr 500 Anästhesien gemacht habe oder 1000 oder 1500. Das macht in der Schweiz Eindruck. Das schaffen die in 3 Jahren, weil sie andere Fallzahlungen und Taktung haben. Das heißt, ich habe einen Vorteil. Ich kann dort meinem zukünftigen Arbeitgeber sagen, hey, ich bin zwar erst im zweiten Ausbildungsjahr, Aber fachlich habe ich schon so viel gemacht wie andere Schweizer Kollegen in 5 Jahren. Wenn ich jetzt aber Hausarzt bin und reinschreibe, ich behandle jeden Tag 100 Patienten, dann würde ich mir das überlegen. Weil in der Schweiz behandelst du keine 100 Patienten, sondern da kannst du reinschreiben, du hast hochqualitativ die Patienten geführt. Du hast nicht immer zum Facharzt überwiesen, sondern du hast das also in deinem Rahmen ermöglicht. Und da ist es eben wichtig, dass man als Bewerber oder Bewerber das ja nicht sieht. Man weiß nicht, wie könnte ich strahlen, weil das ist das strahlende Ich in der Zukunft. Also auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, daran zu arbeiten, denn letztlich entscheidet sich daran, kriege ich den Job, wie begehrt bin ich. Und je begehrter ich bin, desto mehr der Vorgesetzte mich will, desto eher ist er auch bereit, mir vielleicht bei dem ein oder anderen Vertragsdetail entgegenzukommen. Und da geht es dann letztlich um die Bezahlung, um das Geld, was bei mir im Portemonnaie übrig bleibt.
Spannender Punkt auch auf jeden Fall. Hast du denn eine Quote, wie viele wieder zurückgehen, die sagen, ich komme da gar nicht klar, also ich gehe wieder? Oder ist die Zufriedenheitsquote, ich weiß jetzt nicht, nach 2, 3 Jahren immer noch hoch?
Es gibt keine Zahlen genau. Es gibt eine Zahl darüber, wie viel Deutsche zurückgehen. Das wird jetzt nicht nach Beruf oder so unterschieden. Und da ist es schon so, dass es meines Wissens ungefähr so pari pari. Also es kommen genauso viele Deutsche in die Schweiz, wie im selben Jahr wieder zurückgehen. Das war in anderen Jahren anders. Das sind weniger zurückgegangen. Bei Ärzten ist es so ein Tabuthema. Es wird keiner darüber sprechen, wie viele wieder gegangen sind. Es ist auch teilweise schwierig. Ich habe ja auch den Auswander-Podcast Docs Go Swiss, Ärzte und Ärztinnen zu finden, die halt sagen, ich war in der Schweiz, es hat mir nicht gefallen, ich bin zurückgegangen und ich erzähle auch mal darüber. Man sieht die Fälle und ich denke, man muss dann einfach unterscheiden, hat das Zurückgehen was damit zu tun, dass es beruflich nicht funktioniert hat? Oder gab es einfach private Momente, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich zurück. Ja, die Eltern werden nicht jünger, man ist im Ausland, vielleicht sagt man irgendwann, ja, jetzt gehe ich wieder nach Hause, weil das sind die Eltern. Dann hat das ja erstmal per se nichts mit dem Job zu tun. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo die Person sich nicht aufgehoben gefühlt hat, den falschen Arbeitgeber sich ausgesucht hat, die falsche Region sich ausgesucht hat. Oder einfach schlicht und einfach sich nicht informiert hat und ganz, ganz falsche Vorstellungen hatte. Und das können die Schweizer nicht ausgleichen. Wenn ich mit einem falschen Bild in die Schweiz komme, dann kann ich den besten Vorgesetzten haben, der kann das nicht kompensieren
Ja,
auf
also
Dauer.
ich hatte jetzt gerade interessanterweise mein erster Kunde, der sagte, ich möchte zurück nach Deutschland, hatte ich vorher noch nie. Und der Grund war aber jetzt überhaupt nichts Berufliches, sondern der hatte Kinder 12 und 13, glaube ich. Und die sind einfach nicht klargekommen in der Schule, weil die waren so hinterher mit dem Französisch. Und die haben dann gemerkt, die können das irgendwie nicht kompensieren und nicht aufholen, weil die ja ganz von ganz klein als erste Landessprache, also als erste Fremdsprache, haben die ja Französisch in der Schule und die kamen halt in dem Alter, hatten noch nie Französisch. Und das war wirklich so der Killer, dass die sagten, ja, da müssen wir die vom Gymnasium praktisch zurückstufen, weil das kriegen wir nicht hin. Und dann haben die gesagt, dann geh mal zurück, ne?
Ja, das ist zum Beispiel ein klassisches Thema, was man übersieht beim Auswandern. Man fängt mit der Jobsuche an, man fängt mit den Behördlichkeiten an und in einem Gespräch in der Erstberatung geht es zum Beispiel genau darum. Die Schweizer sind sehr, sehr viel selektiver, was das Thema Gymnasium, Matura betrifft. Also es gehen viel, viel weniger Kinder den gymnasialen Weg in der Schweiz. Den gymnasialen Weg gehe ich nur mit Eingangsprüfungen. Die Eingangsprüfungen in Deutsch und Mathe sind extrem schwer und ich brauche die Sprache. Das heißt, im extremen Fall ist es ja so, wenn ich in Deutschland im Gymnasium war und in die Schweiz wechsle, ist es per EU-Regelung so, dass das Kind in dieselbe Schulform eingeschult wird. Das müssen die Schweizer auch machen, machen sie nicht gerne, müssen sie aber machen. Aber dann gibt es für das Kind eine Probezeit. Und dann muss das Französisch innerhalb von einem halben Jahr auf dem Matura-Niveau der Schweiz sein. Und wenn das nicht der Fall ist, wird das Kind aus der Matura-Stufe rausgenommen. Und wenn ich das eben fürs Kind nicht will, dann muss ich sagen, okay, jetzt bin ich umgezogen. Und nach einem halben Jahr geht mein Kind auf eine Schule, die ich fürs Kind nicht möchte. dann bin ich im falschen System.
Mhm.
Und wir sehen das hier in, ich wohne ja am Bodensee, also mit Blick auf Deutschland. Wir haben Eltern, die leben in der Schweiz und schicken die Kinder in Deutschland in die Schule, weil sie mit dem Schulsystem nicht zufrieden sind oder ja, auch wegen dem Abiturzugang, der in der Schweiz schwieriger ist. Da gibt es quasi Lösungen manchmal,
Ja, also ich
aber
hatte
man
auch
muss dann
schon
bereit sein,
Lösungen
ne?
gesucht und gefunden, dass man dann sagte, die Familie sind Grenzgänger im Raum, also bei Basel geht es ja super. Die
Ja.
wohnen auf der deutschen Seite, sind weiterhin in ihrer normalen Krankenkasse, müssen gar nichts wechseln. Und nur dann die Person, die in der Schweiz arbeitet, in dem Fall war es die Mama, die hat dann halt als Grenzgängerin diese Schweizer Krankenkasse und pendelt, also die konnte ja hin und her fahren, das sind ja nur 15 Minuten Fahrtweg, also war kein Problem.
Genau.
Aber der Familienmittelpunkt liegt dann halt in Lörrach, also ist ja auch gar kein Problem. Aber es ist ja gut, wie du sagst, wenn man die Beratung nicht hat und dann denkt man an sowas gar nicht. Und dann gibt es eine böse Überraschung, die dann ja auch viel Geld kostet. Also wenn man einen Umzug macht mit Familie, das kostet einiges. Und wenn man da natürlich einen Fehlgriff dann hat und ist es immer schade.
Genau. Da redet man nicht darüber, dass die Beratung paar tausend Euro kostet, sondern wir reden über Umzugskosten, die sind im fünfstelligen Bereich, also weit über 10.000 Euro, inklusive aller Ausgaben, die ich ja auch noch habe, ne? Also ich gebe den Job auf, ich etc.
Ja.
Und das sind Fehltritte, die kosten Geld, die sind aber auch mental schwer zu verarbeiten. Also ich kann als Papa auch sagen, dass man natürlich dann wahrscheinlich sagt, okay, jetzt habe ich meinem Kind auch noch das angetan. Weil das schwingt einfach mit. Man ist Mama oder Papa und sagt, hey, also wenn wir in die Schweiz gehen, dann mache ich das im Idealfall nicht nur wegen meinem Job als Mutter, sage ich jetzt mal, sondern ich will ja für die ganze Familie mindestens, dass es genauso bleibt, wie es ist, aber für mich eine Verbesserung.
Ja.
Und wenn ich, ja, das ist
Ja, du
natürlich,
hast ja
das kann belastend sein,
interessanterweise,
ja.
du hast ja eine interessante Geschichte erzählt von deiner Frau damals, die ja auch Ärztin ist, ne, dass es also in der Schweiz als Ärztin, als Mama und Ärztin einfacher ist, weil man auch, glaube ich, Teilzeit arbeiten kann, nicht so lange Präsenzzeiten hat, nicht so ganz diese 24-Stunden-Dienste oder also es ist nicht so hart von den Arbeitszeiten wie in Deutschland, ne? Aber in anderen Jobs, also ich habe ja Leute auch aus ganz vielen anderen Jobs, da ist ja oft die 42-Stunden-Woche, während man in Deutschland ja manchmal 37-Stunden-Woche hat. Also dann muss man schon sagen, hey, ich arbeite wirklich 5 Stunden die Woche mehr, habe weniger Urlaub. Da ist es eigentlich witzigerweise genau umgekehrt, ja. Und das muss man auch erstmal
Ja.
hinkriegen, als gerade als Familie.
Genau, also Ärzte arbeiten definitiv mehr in der Schweiz. Also
Ja, doch mehr.
der Arbeitsvertrag ist in der Regel ein 45-Stunden-Vertrag. Man diskutiert jetzt, ob weniger gemacht werden. Assistenzärzte haben teilweise noch die 50-Stunden-Woche. Also die Sozialgesetzgebung ist in der Schweiz eine andere. Man muss dann immer ein bisschen unterscheiden, was sind die de facto Arbeitsbedingungen in Deutschland. Also de facto habe ich in Deutschland einen anderen Arbeitsvertrag, aber der wird ständig ausgehebelt, weil kein Personal da ist.
Ja,
Also ich
das
bin
hast du
eher
ja
60.
gesagt. Also es ist ja nicht das,
Genau.
was im Papier steht, sondern die Realität ist ja, dass man in der Schweiz schon besser dran ist als
Genau.
Arzt.
Also das
Ja.
muss man sich wirklich da für sein berufliches Umfeld anschauen. Und es muss ja nicht immer, sage ich mal, eine finanzielle Verbesserung sein, sondern vielleicht ist in der Schweiz vielleicht gar keine finanzielle Verbesserung möglich, weil ich in Deutschland auch extrem gut verdiene. Aber ich bekomme halt vielleicht eine Position, die mir gerade in Deutschland oder wo immer ich auch bin, nicht zur Verfügung steht. Oder andersrum. Es gibt auch wenige Fälle, wo Schweizer ins Ausland gehen. Zum Beispiel, wenn sie eine Professur in Deutschland bekommen. Also das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Was passt für die Person? Was passt für die Familie, wenn es sie gibt? Und ich finde immer das Schlimmste in dem ganzen Kontext, das darf nicht zu Lasten von irgendjemandem gehen. Gerade beim Auswandern. Sonst hat eine Person oder die Kinder immer das Gefühl, ich war eigentlich nicht dafür. Und dann kann es zu Hause richtig Ärger geben. Da hilft der beste Job nichts. Ja.
Genau, und da ist es gut, man kontaktiert dich mal vorher. Und ja, ich finde, es ist immer mit dir eine Freude, immer sehr spannend. Und wir haben wieder einiges an Goldkörnern mitgenommen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst.
Ich sage danke an dich Richtung Elguna. Wie gesagt, wer mehr wissen will, direkt docsgoswiss.ch. einfach vorbeischauen, sich gleich den Auswanderleitfaden holen und wer Fragen hat, dann einfach schreiben. Vielen lieben Dank dir.
Dankeschön dir. Tschüss.